Ja, Herr Dr. Rocca, vielen Dank für die freundliche Einführung und auch für die Einladung natürlich. Meine Damen und Herren, das altbündnerische Referendum. Ich konzentriere mich im Folgenden auf den ersten Teil des im Vortragstitel angekündigten, eben das altbündnerische Referendum an sich. Die Aufnahme, die diese Institution bei den Bündner Rechtshistorikern gefunden hat, kann ich im Rahmen des Vortrags nicht systematisch behandeln. Ich werde also einfach vertiefen, was Herr Dr. Rocca in wesentlichen Grundzügen in seinem souveränen Überblick am Anfang bereits ausgeführt hat. Die interessanteste politische Einrichtung im alten Graubünden, so hat der Landeshistoriker Friedrich Biert das altbündnerische Referendum genannt. Was ist das Referendum? Es ist ein politisches Recht bzw. Volksrecht. Es ist eine fundamentale Bedingung bzw. Realisierungsform der direkten Demokratie, nämlich falls das betreffende Staatswesen eine gewisse räumliche Ausdehnung hat und als Bundesstaat organisiert ist. Also in den Fällen, wo eine Versammlungsdemokratie, ganz direkte Demokratie in Form der Landsgemeinde nicht möglich ist, aus räumlichen Gründen. Das Referendum bietet auf föderativer Ebene einen Ersatz für eine große Landsgemeinde durch die Verbindung mehrerer Landsgemeinden und ermöglicht so die Willensbildung im Bundesstaat. Die föderative Struktur bedeutet im Dreibündestaat, die Träger der politischen Macht sind die Gerichtsgemeinden, aus denen sich die Bünde konstituieren. Die Bünde selbst sind sekundär gegenüber den Gemeinden. Im Jahr 1633 bestanden Gemeindedreibünde aus 48 Gerichtsgemeinden mit insgesamt 65 Stimmen. Also wie Herr Dr. Rocca auch schon gesagt hat, nicht jede Gemeinde hatte das gleiche Stimmengewicht. Es gab Gemeinden, die hatten 2 oder sogar 3 Stimmen im Bundestag und auch im Referendum. Der Gotteshausbund bestand aus 17 Gerichtsgemeinden mit 22 Stimmen. Chur zum Beispiel hatte 3 Stimmen. Oberengadin, andere Gemeinden, 4 Dörfer und Buschlav je 2 Stimmen. Der Graue Bund bestand aus 21 Gerichtsgemeinden mit 27 Stimmen beziehungsweise 28 Stimmen, da hatte das Bundeshaupt, der Landrichter, noch zusätzlich eine Stimme. Ilanz und Gruab war natürlich eine große, wichtige Gerichtsgemeinde, verfügte über 2 Stimmen beispielsweise. Der 10-Gerichte-Bund bestand aus, wie der Name sagt, 10 Gerichtsgemeinden mit 15 Stimmen. Davos hatte 3 Stimmen. Zu beachten ist, dass die Gerichtsgemeinden den Epochenumbruch um 1800 überstanden, die Umwandlung des selbstständigen Freistaats der drei Bünde in den schweizerischen Kanton Graubünden überdauerten. Sie bestanden bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, bis 1851. Ich kann hier vielleicht einen kleinen Exkurs einschalten zur Bezeichnung Bündnerland. Diese Bezeichnung lässt sich historisch kritisch betrachten. Sie ist nämlich nicht historisch, sondern erst in jüngerer Zeit entstanden, nach dem Muster des Glarnerlands, des Appenzellerlands, des Landes Uri, des Landes Schwyz. Diese Länder, nach schweizerischem Begriffsverständnis, bilden jeweils zugleich eine Großgemeinde. Sie haben jeweils eine Landsgemeinde, einen Landammann. Die drei Bünde hingegen bestanden eben aus 48 oder 49 Ländern. Denn jede der 48 oder 49, nach einer Gerichtsteilung, jede dieser Gerichtsgemeinden hatte ihre eigene Landsgemeinde, ihren eigenen Landammann, auch wenn er zum Teil fremdsprachliche Bezeichnungen trug, also italienisch Podestà im Buschlav oder der Mistral, Mastral im rätoromanischen Sprachgebiet. Also eine Landsgemeinde, ein Landammann. Das Landbuch ist das Gesetzbuch einer Gerichtsgemeinde. Und bestimmte Gerichtsgemeinden des 10-Gerichte-Bundes werden gewohnheitsmäßig als Landschaft bezeichnet. So Churwalden oder Davos noch bis vor kurzem ganz offiziell so. Dass es also nicht ein Bündnerland im Singular gibt, sondern viele bündnerische Länder, gleich Gemeinden, eben das ist die Voraussetzung und der Grund für das altbündnerische Referendum. Das altbündnerische Referendum, föderatives Referendum, Gemeindereferendum, bestand zur Zeit des Freistaates der drei Bünde von 1524 bis 1798. Während der Koalitionskriege der Revolutionszeit ging der Freistaat unter durch den Einmarsch österreichischer und französischer Truppen 1798 im Herbst. Dann 1803 bis 1854 haben wir eine Weiterentwicklung des Gemeindereferendums nach dem Verlust der staatlichen Selbstständigkeit innerhalb des schweizerischen Kantons Graubünden. Und schließlich, wie auch schon gehört, brachte die Kantonsverfassung von 1854 das Volksreferendum. Zur Entstehung und Entwicklung des altbündnerischen Referendums. Vorgeschichte. Die Abgeordneten oder Boten der Bündner Gemeinden trafen sich schon im 15. Jahrhundert zu Tagsatzungen, politischen Versammlungen. Das war die Vorform des späten Bundestags. Sofern diese Abgeordneten oder Boten durch die Gemeinden instruiert waren, also im Auftrag handelten und den Gemeinden Bericht erstatteten, haben wir schon die Vorform des Referendums. Im Bundesbrief von 1524 ist das Referendumsverfahren nicht vorgesehen. Und bis um 1560 war bei der politischen Willensbildung der drei Bünde gemäß Bundesbrief die Mehrheit der Bünde ausschlaggebend. Später gab die Mehrheit der Gemeindestimmen den Ausschlag und damit entwickelte sich das Referendum. Es war ein relativ umständliches Verfahren und wurde erst nach einiger Zeit zum Normalfall und obligatorisch. Im Dreisiedlerbrief von 1574, einer Satzung der drei Bünde, heißt so, weil die drei Bundeshäupter ihr Siegel an die Urkunde anbrachten. Also der Dreisiedlerbrief 1574 verbot das Eigenmächtige auf die Gemeinden reisen, also das Eigenmächtige besuchen, befragen, bearbeiten der Gemeinden. Nur die bündnerischen Behörden sollten ein Referendum veranstalten dürfen, also nur der Bundestag oder die drei Bundeshäupter als Exekutive gewissermaßen oder mit Zuzug, dann wurde das der Beitag genannt. Also die drei Bundeshäupter plus einige Mitglieder des Bundestags, einige ehrsame Räte, bildeten miteinander den Beitag. Noch im späten 16. Jahrhundert trafen Bunds und Beitag die meisten Entscheidungen letztinstanzlich. Es gab damals durchschnittlich nur 4 Referendumsabstimmungen im Jahr, das ist wenig, verglichen mit späteren Verhältnissen. Nicht einmal 10% der Geschäfte von Bunds und Beitag wurden den Gerichtsgemeinden vorgelegt damals. Die Statistik der gemeinbündnerischen Beschlüsse im 16. Jahrhundert folgt Randolph Head. Im 17. und 18. Jahrhundert dann erhielt das Referendum eine wachsende Bedeutung. Es wurde immer öfter durchgeführt, das heißt, immer mehr Bereiche wurden der Kontrolle der Gemeinden unterstellt. Die politische Wirkung des Referendums nach Randolph Head, Zitat, die institutionelle Verankerung des Referendums sollte verhindern, dass die Macht sich in einer zentralen Verwaltung oder in den zentralen Versammlungen konzentrierte. Das Referendum betonte die abschließende Entscheidungsgewalt der Gemeinden im Freistaat. Es schuf ein föderalistisches Gleichgewicht zwischen Bundestag und Gemeinden, wie auch der Ämterturnus in den Untertanenlanden. Also dieser Ämterturnus bestand darin, dass die Gemeinden im Wechsel zuständig waren für die Besetzung der Verwaltungsämter im Veltlin, also der Podestatereien in den italienischen Untertanenlanden. Also föderalistisches Element dieser Ämterturnus, aber eben hauptsächlich das Referendum. Zur Wahrnehmung und Beschreibung des Referendums im 16. Jahrhundert. Bei Campbell, Dr. Rocker hat soeben freundlicherweise unsere Neuausgabe erwähnt, topografische Beschreibung des alpinen Rätien, da wird das Referendum enttäuschenderweise nicht erwähnt. Campbell bezeichnet aber die politische Ordnung der drei Bünde als Demokratie, ausdrücklich. Es gibt eine solche Erwähnung schon etwas früher, in den 1550er Jahren tut das Johannes Fabricius, der Pfarrer an der Martinskirche in Chur, in seiner Korrespondenz mit Bullinger in Zürich. Er sagt, dass in den drei Bünden eine demokratische Ordnung bestehe, und zwar eine rein demokratische, meram demokratiam habemus. Campels Korrespondenzpartner in Zürich und der Auftraggeber seiner Schrift, der Zürcher Gelehrte und Lehrer an der Hohen Schule, Josias Simmler, er erwähnt das Referendum in seiner staatsrechtlichen Darstellung De Republica Helvetiorum 1577, die deutsche Ausgabe schon ein Jahr früher, vom Regiment gemeiner loblicher Eidgenossenschaft. Da sagt er über die Bündner in der lateinischen Version: Non habent plenam statuendi potestatem, verum acta ad communitates föderum separatim referuntur, et quod major horum par statuerit ratum est. Also gemeint sind hier die Bundstage, die eben nicht Beschlussvollmacht haben letztlich, sondern die Verfügungen an die einzelnen Gemeinden referieren. Und was die Mehrheit derselben beschließt, wird angenommen, wird ausgeführt. Simmler fährt fort: Extrema etiam provocatio est a senatu ad communitates, et tum causa in singulis communitatibus proponuntur, et earum sententiae in scripta relate colliguntur. Also die oberste Berufung geht vom Bundestag an die Gemeinden, und so werden die Sachfragen, die Angelegenheiten den einzelnen Gemeinden vorgelegt und deren schriftlich gemeldete Urteile gesammelt. Hans Ardüser, der auf Campell folgende Chronist, ein halbes Jahrhundert jünger, er sagt zum Jahr 1605, es ward alles abgeschlossen, auf dem Bundestag, es ward alles abgeschlossen, auf Gefallen der Gemeinden, deren Entschluss auf den Bundestag zur Ilanz erfolgen soll. Also der erste Bundestagsbeschluss erfolgt unter Vorbehalt der Zustimmung durch die Gemeinden, auf Gefallen der Gemeinden, das ist eigentlich eine Anfrage an die Gemeinden, und deren Antwort soll erfolgen auf den Bundestag zu Bilanz hin. Also es wird ein Termin gesetzt für das Referendum. Ardüser kennt also den Begriff Referendum nicht. Simmler sagt auf Lateinisch referre. Im 17. Jahrhundert wurde dann dieser Begriff Referendum gebräuchlich, auch in Bezug auf die eidgenössische Tagsatzung. Da sprach man von einem Heimbringen der Beschlüsse aus der Tagsatzung an die einzelnen Orte, die dann entschieden. Also ad referendum et instruendum zur Ratifikation bzw. neuen Beschlussfassung wurden die Abschiede der Tagsatzung heimgebracht. In der bündnerischen Literatur erscheint der Referendumsbegriff erstmals bei Jakob Anton Vulpius, Jatschentöner Wolp. Er gab die Bibel auf Vallader heraus, 1679. Er verfasste ein landeskundliches Werk, Historia Rhaetica, und da schrieb er: Tuat vain fat ad referendum. Alles wird zum Referendum gebracht. Alles, sehen wir uns die Inhalte des Referendums, die Materien näher an. Was unterliegt alles dem Referendumsbeschluss der Gemeinden? Im Feld der Außenpolitik, der diplomatischen Beziehungen, ist das einmal die Akkreditierung fremder Gesandter bei den drei Bünden, dann die Ernennung von eigenen Gesandten zu fremden Mächten, deren Instruktion, die Beglaubigungsschreiben, natürlich alles auf Vorschlag des Bundestags bzw. Beitags. Zunächst hatte aber der Bundestag die Gesandten selbst ernannt. Nachher oblag das den Gemeinden im Referendum. Wenn ein fremder Monarch starb, verfassten die drei Bünde ein Kondolenzschreiben. Auch das unterlag dem Referendum. Wenn ein neuer Monarch den Thron bestieg, dann wurde dem gratuliert, auch nach Referendumsbeschluss. Die ganze diplomatische Korrespondenz, also alle Schreiben, die fremde Gesandte an die drei Bünde richteten, wurden den Gemeinden vorgelegt. Natürlich die Ersuchen fremder Staaten um Bündnisse, um Kriegshilfe, Soldwerbung, dann die Ratifikation des Verhandelten, Staatsverträge, seien es Friedensverträge oder Kapitulate, also Soldallianzen, all das war Gegenstand des Referendums. Ein Beispiel: die Patenschaft für die französische Königstochter Claudia, die 1547 geboren wurde. Die Eidgenossen waren zusammen mit den Bündnern eingeladen, da Taufpaten zu spielen. Man hatte ja ein wichtiges Bündnis mit Frankreich. Der bündnerische Beitrag erachtete sich aber nicht als kompetent, das zu beschließen. So kam die Sache vor die Gemeinden. Sollen die drei Bünde einen Boten zusammen mit einem allfälligen eidgenössischen Boten nach Paris schicken, um das Kind taufen zu helfen? Und welches Taufgeschenk sollte man auswählen? Die Mähren sind nicht überliefert, also die Abstimmungsresultate bei den Gemeinden. Überliefert ist aber eine Medaille, eine Denkmünze, die dann als Taufgeschenk diente mit den Wappen der eidgenössischen Orte und auch der drei Bünde. Und der Bote der drei Bünde war beim Taufakt in Paris anwesend. Gemäß Referendumsbeschluss der Gemeinden. Verwaltung der Untertanengebiete, da die Gesetzgebung, die Dekrete der Amtsleute oder die Genehmigung der lokalen Statuten, der Talschaftsstatuten des Veltlins, die gesamte Verwaltung eigentlich, wozu auch Kirchensachen gehörten, das Kirchenregiment, die Frage der Zulassung fremder Kleriker oder kirchlicher Orden, sollte man den Jesuitenorden zulassen oder verbieten, Ehescheidungen, die Legitimation unehelicher Kinder, all das unterlag dem bündnerischen Referendum. Ein berühmtes Beispiel: Sollte ein Veltliner Pater den Professorentitel tragen dürfen? Darüber stimmten die Gemeinden ab im Jahr 1769. Hingegen war 1750 das Gesuch eines Veltliners um die Erhebung in den Adelsstand durch den Bundestag bewilligt worden. Rudolf Anton Ganzoni sagt dazu, das sei nun nicht rechtmäßig gewesen. Die Bündner Gemeinden hätten im Referendum über diese Standeserhebung eines Untertanen entscheiden sollen. Zu den Untertanengebieten der drei Bünde gehörte auch die Landvogtei Mainfeld. Einmal stellte sich im Referendum die Frage nach der Reparatur von Fässern, Büttenen, also Zubern und dem Torkel in Mainfeld. Also Weinbau natürlich von Bedeutung. Und da es da um Investitionen der Landvogtei ging, mussten die Gemeinden im Referendum entscheiden. Die Gesetzgebung unterlag kaum dem Referendum. Es gab schon einen festen Kanon von sogenannten Grundgesetzen, also der Bundesbrief 1524, die Ilanzer Artikelbriefe 1524, 26, der Kesselbrief von 1570, der die Korruption bei der Ämterbesetzung, die Wahlbestechung, das Kesseln verbieten wollte. Und der schon erwähnte Drei-Siegel-Brief 1574, das ist so das Set der geltenden Grundgesetze. Da kamen manchmal noch gewisse Reformartikel hinzu, die dann dem Referendum unterlagen. Im Strafrecht wollten die Häupter eine Malefizordnung einführen, also ein vereinheitlichtes Kriminalstrafrecht. Kriminalgerichtsbarkeit lag bei den Gerichtsgemeinden. Das wurde von den Gemeinden abgelehnt. Sie wollten da keine Vereinheitlichung. Die Malefizordnung wurde trotzdem publiziert, aber sie galt einfach als unverbindliche Empfehlung. Berühmt ist ein Einzelerlass, ein Sittenmandat 1642. Da wurde der Kirchenbesuch und die Sonntagsheiligung eingeschärft, das Fluchen und Schwören wurde verboten, das überflüssige Fressen und Saufen, das Fasnachtstreiben, Tanzen und Spielen. Also das wurde im Referendum von den Gemeinden angenommen. In der Rechtspflege, das Bürgerrecht wurde gegen Ende des 17. Jahrhunderts eingeschränkt. Das heißt, die Neuaufnahme von Bürgern in den Gemeinden wurde verboten durch Referendumsbeschluss der Gemeinden selbst. Die Strafgerichte, also das waren diese gemeinbündnerischen Versammlungen nach Fähnlilupfen, also das Fähnli, die Gerichtsfahne, wurde gelupft und damit die Mannschaft der einzelnen Gerichtsgemeinden mobilisiert. Die verschiedenen Gemeindemannschaften kamen zusammen an einem zentralen Ort und bildeten da gewissermaßen eine Superlandsgemeinde und stellten ein Strafgericht auf, also ein improvisiertes, außerordentliches Tribunal, das vor allem politische Korruption ahnden sollte. Diese Strafgerichte waren dem Referendum unterstellt, also die Einberufung, die Anklageerhebung, möglicherweise Verfahrenseinstellung, die Bestätigung von Urteilen, die Aufhebung von Urteilen und die Auflösung der Strafgerichte. Darüber wurde im Referendum abgestimmt. Schließlich die innere Verwaltung, Ausweisung von Landstreichern, Abschiebung von Zigeunern, bereits 1572 beschlossen durchs Referendum. Straßenbauunterhalt, der Bau der deutschen Straße von der Luzisteig nach Chur, 1780 bis 83. Überhaupt das Verkehrswesen, die Oberaufsicht über das Fuhrwesen wurde wahrgenommen von Gemeinden im Referendum. Also da wurde einmal das Höchstgewicht von Warenballen festgelegt oder die Höchstzahl der Saumrosse pro Säumer. Auch die Floßschifffahrt auf dem Rhein wurde von den Gemeinden im Referendum reguliert. Viehseuchenpolizei, Erlass von Grenzsperren, Jagd und Fischerei, Regalien, Hoheitsrechte, Seitenilandsartikeln bei den Gemeinden, wie gehört. 1558 wurde eine Schonzeit für das Wild beschlossen. 1612 wurde die Steinbockjagd verboten. Und das Verbot wurde 1633 noch verstärkt bei Leibesstrafe. Vorher nur bei Buße durfte man keine Steinböcke schießen. Dann bei Leibesstrafe. Die Steinböcke waren damals eigentlich bereits ausgerottet durch die Jagd mit Feuerwaffen, mit Büchsen. Und die Gemeinden hatten also die Weisheit, die Steinbockjagd zu verbieten, wenn auch erst dann, als es zu spät war. Schließlich gab es ein Finanzreferendum. Also wie sollten die Jahrgelder, die jährlichen Zahlungen, die man aufgrund der Soldbündnisse von Frankreich und Österreich bekam, wie sollten die verwendet werden? Wie sollten die Bußen und Steuern aus den Untertanenlanden verwendet werden? Oder auch die Zinsen aus dem Londoner Bankguthaben? Im 18. Jahrhundert hatten die drei Bünde ein Konto in London. Es gab also gewisse Einnahmen. Wie sollten diese verwendet werden? Wurde im Referendum entschieden. Auch die Landesrechnung wurde ab 1764 den Gemeinden vorgelegt. Also nicht nur dem Bundestag gegenüber erfolgte die Rechnungslegung, sondern gegenüber allen Gemeinden. Zur Form, zum Ablauf, zum Verfahren des Referendums. Wer stellt die Referendumsfragen? Wer hat die Kompetenz zum Ausschreiben? Es war der Bundestag, der Beitag oder die Häupter allein. Aber auch andere dürfen ausschreiben. Einzelne Bünde, Gerichtsgemeinden, Dorfgemeinden, fremde Gesandte, bündnerische Private, Handelsfirmen zum Beispiel, Untertanen, Ausländer dürfen Ausschreiben verfassen, jedoch nur mit Erlaubnis des Bunds und Beitags. Ein Beispiel für eine private Referendumsfrage. Die bündnerischen Säumer taten sich 1680 zusammen und beklagten, dass Wegmacher am Albula-Pass und am Bernina-Pass den Wein aus den Lägelen, aus den Transportfässchen tränken und diese Lägelen dann mit Schnee oder Wasser auffüllen würden. Was da die Gemeinden beschlossen, ist nicht bekannt. Die Mehren waren bei solchen privaten Anfragen fakultativ. An wen wird ausgeschrieben? Es ist klar, an die Gerichtsgemeinden. Die wurden tituliert als ehrsame Räte und Gemeinden. Mit den Räten waren die Gemeinderäte gemeint, also die Behörden der Gerichtsgemeinden. Es wurde eben nicht an die Gemeindeglieder, an die Bürger ausgeschrieben. Es war eben ein Gemeindereferendum. Die Ausschreibung erfolgte während oder am Ende einer Bundestagssession mit einem Abschied, also mit einer Urkunde, in der über erledigte Geschäfte berichtet wurde und die Anfragen zu neuen Vorschlägen und Anträgen enthielt. Oder die auch neue Anfragen betreffend alte Vorschläge enthielt, bei denen die Mehren ohne klares Ergebnis geblieben waren. Die Form der Frage war nämlich einigermaßen offen. Es sollte keine Ja-Nein-Frage sein, das war verpönt, sondern der Sachverhalt sollte möglichst deutlich dargestellt werden und dann mussten die Gemeinden eingeladen werden zur freien Meinungsäußerung. Die Abstimmung in den Gemeinden erfolgte entweder durch Handmehr an der Gerichtslandsgemeinde oder aber durch Abstimmung in den einzelnen Nachbarschaftsversammlungen mit Bericht an den Landammann, wie gehört. So insbesondere in Südbünden, im Engadin und im Bergell. Die Stimmen der einzelnen Nachbarschaften, Dorfschaften werden als Komitialstimmen bezeichnet, von Komitium, Versammlung. Das ist eben die Ebene, wo tatsächlich eine Versammlung und Abstimmung stattfand. Die Definition der Komitialstimmen, also welche Unterabteilungen der Gerichtsgemeinde tatsächlich abstimmen sollten, das blieb den einzelnen Gerichtsgemeinden überlassen. Im Gericht Chur entschieden die 5 Zünfte, beziehungsweise deren Mehrheit. Die Form der Antwort der Gerichtsgemeinden war ebenso differenziert wie die Anfrage im Ausschreiben. Es war möglich, bedingte Zustimmung zu äußern und dann doch gewisse Änderungen an der Vorlage zu verlangen, auch neue Anregungen zu geben. Wie Herr Dr. Rocker schon gesagt hat, dieses Vorschlagsrecht, das hier möglich war im Rahmen des Referendums, das bedeutete eigentlich ein Initiativrecht. Die Gemeinden konnten auch noch nähere Erläuterungen durch die Häupter verlangen, obwohl eigentlich in den Ausschreiben schon die Frage ausführlich erläutert wurde. Sie konnten sagen, sie möchten den Entscheid auf eine günstigere Zeit verschieben. Sie konnten die Antwort dem eigenen Bundestagsboten, dem eigenen Abgeordneten überlassen oder den Häuptern überlassen. Es kam manchmal auch vor, dass das Ausschreiben vom Gemeinderat gar nicht der Gemeindeversammlung vorgelegt wurde. Also da antwortete die eigene Gemeindeobrigkeit eigenmächtig, nach eigenem Gutdünken. Feststellung der Mehren, die Stimmenzählung, erfolgte durch die Häupter oder den Beitag oder einen Bundestagsausschuss. Die Stimmenzählung war natürlich nicht einfach. Die Stimmen mussten klassifiziert werden. Annehmend oder verwerfend, das war noch einfach, aber dann eben bedingt annehmend, womöglich mit neuen Vorschlägen. Die Klassifikation war schwierig. Und so erhob sich dann auch der Vorwurf der Mehrenfälschung, war unter strenge Strafe gestellt. Also wer die Mehren fälschte, der wurde von Ehr und Quer gesetzt. Also er war nicht mehr ehr- und wehrfähig, er verlor seine eigenen politischen Rechte. Ein Beispiel. Im Frühling 1607 prüfte ein Strafgericht den Bündnisvertrag mit Venedig aus dem Jahr 1603. Geprüft wurde, ob der Wortlaut der Urkunde mit dem Referendumsausschreiben einerseits, der Mehrenklassifikation andererseits übereinstimmte. Es wurde Übereinstimmung festgestellt, die Häupter waren für den Augenblick entlastet. Ein wichtiger Punkt wurde allerdings nicht aufgrund schriftlicher Unterlagen geprüft, nämlich ob das Notat der Häupter auch mit den von den Gemeinden abgegebenen Mehren übereinstimmte. Offenbar waren die betreffenden Beurkundungen der Gemeinden nicht mehr greifbar. Zur Verfahrensdauer. Für das Einsenden der Mehren war den Gemeinden eine Frist gesetzt, einen Termin von einigen wenigen Wochen. Oft lief der Referendumszyklus sehr zügig ab. Im Herbst 1572, in der politisch unruhigen Phase des Strafgerichts gegen Johann von Planta-Rezüns, betrug die Zeitspanne zwischen Ausschreiben und Klassifikation 29 Tage. Im Sommer des Folgejahres soll das Verfahren sogar innert 8 Tagen abgeschlossen worden sein. ziemlich unwahrscheinlich, so berichtet es Ardüser in seiner Chronik. Am 6. Februar 1590 beschloss der Bundestag bestimmte Modifikationen im Entwurf eines Bündnisvertrags mit der Republik Venedig. Schon damals wurde dieses Bündnis, das dann erst 1603 abgeschlossen wurde, diskutiert. Beschloss der Bundestag, diese Modifikationen im Entwurf des Bündnisvertrags auszuschreiben. Die gesiegelten Abschiede der Gemeinden seien dann umgehend den Häuptern zu schicken, welche das Meer in Chur auf ihn gehenden Märzen sollen zusammentragen. Also, dieses Referendum sollte binnen 3 Wochen durchgeführt werden. In einer Phase heikler Verhandlungen mit Spanien-Mailand versandte der Beitrag am 17. November 1603 ein Ausschreiben und am 3. Dezember hatte er die Meeren der Gemeinden schon klassifiziert. Ein anderes Ausschreiben wurde am 14. Februar 1604 erlassen und am 11. März war das Resultat bereits ausgewertet. Auch hier betrug die Frist also 3 bis 4 Wochen. Und diesen Wert meldete man offiziell nach Mailand. Man war ja da gerade in Verhandlungen mit Spanien-Mailand. Sobald ein Ausschreiben verschickt sei, könne über 3 Wochen das Abstimmungsergebnis verkündet werden. Also Effizienz der bündnerischen Demokratie. Und auch 100 Jahre später wurde das Verfahren in diesem Zeitrahmen abgewickelt. Während des Spanischen Erbfolgekriegs, als auch eine heikle politische Phase bestand, wurde über einen Vertragsabschluss mit Österreich 1707 innert 18 Tagen befunden. Oder im gleichen Jahr 1707 eine Anfrage aus Bern um Truppenhilfe in der Neuenburger Frage, also sollte man für Frankreich oder für Preußen Partei nehmen. Die Häupter erließen sofort ein Ausschreiben, es dauerte aber diesmal etwas länger. Die Meeren wurden am 26. Januar klassifiziert, also 31. Dezember die Anfrage aus Bern, 26. Januar 1708 die Klassifikation der Meeren. Zur Frage der Partizipation. Bei so speditiven Referendumszyklen, kurze Zeitspanne zwischen Ausschreiben und Meerenklassifikation, stellt sich die Frage, ob wirklich genügend Zeit für die Abstimmung in den Gemeinden blieb. Das war nicht der Fall. Am Referendum vom November-Dezember 1603, das in 2,5 Wochen abgewickelt wurde, nahmen von den 17 Gemeinden des Gotteshausbundes nur gerade 8 teil, also nicht einmal die Hälfte. Und am Referendum vom Februar-März 1604, das in gut 3 Wochen ablief, nahmen 12 von diesen 17 Gemeinden teil, also gut 2/3. John Mathieu hat die Partizipation der Unterengadiner Gerichtsgemeinden am bündnerischen Referendum untersucht, 1650 bis 1759. Danach werden die Stimmen der einzelnen Gerichtsgemeinden in den Bundestagsprotokollen nicht mehr festgehalten. In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts gab es 114 Referendumsausschreiben. Die Unterengadiner Gerichtsgemeinden ließen die Hälfte davon unbeantwortet. Und bezogen auf die Fragepunkte, die sogenannten Rekapitulationspunkte, referendumspflichtigen Geschäfte, es waren 315 an der Zahl in diesem Halbjahrhundert, davon blieben im Unterengadin 72% unbeantwortet. In der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts gab es 132 Referendumsausschreiben. Die Unterengadiner Gerichtsgemeinden ließen 27% davon unbeantwortet. Und auf die Fragepunkte bezogen, das waren 618 an der Zahl, in 52% wurde aus dem Unterengadin nicht geantwortet. Also Stimmabstinenz in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts sehr hoch. Die Hälfte der Referenden blieben unbeantwortet, 2/3 der Fragepunkte. Die Beteiligung stieg in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Nur noch 1/4 der Referenden und nur noch die Hälfte der Fragepunkte blieben unbeantwortet. Interessanterweise wurde in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts der Entscheid öfter der Häupterobrigkeit überlassen. In 13% der Referenden. In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts waren das nur 5% gewesen. Also das Vertrauen wuchs mit der Zeit. Das Vertrauen in die Institutionen, in die Häupterobrigkeit. Zunächst aber war die Partizipation tief gewesen. In den meisten Fällen hatten die Unterengadiner auf die Teilnahme verzichtet am Referendum. Aber die Entscheidung, den Oberen zu überlassen, das wollten sie auch eigentlich nicht. Das Referendum auf den unteren Ebenen, ich habe bereits erwähnt, auf der Ebene der Gerichtsgemeinde wurde das Referendum in Südbünden allgemein umgesetzt. Das heißt, gemeinbündnerische Referenden wurden als Referendum innerhalb der Gerichtsgemeinde durchgeführt. Das hatten die Oberengadiner auch in den Statuten so festgelegt. «Suainter nossa veil usanza, nu vain il pöbel generalmeint ins Himmel». Nach unseren alten Bräuchen kommt das Volk nicht allgemein zusammen, sondern wird gemeindeweise, das heißt nach Dorfgemeinden getrennt, es wird getrennt abgestimmt. Das Ausschreiben wird von der Obrigkeit der Gerichtsgemeinde, vom kleinen Rat, Gumön Pitschen, auf die einzelnen Nachbarschaften, Dorfgemeinden weitergeleitet. Meist noch mit einer Begutachtung, also mit einer Empfehlung, wie man stimmen könne oder solle. Die Abstimmung erfolgt dann in den Dörfern und die gaben ihren Boten, ihren Abgeordneten das Resultat schriftlich und mit Siegel versehen mit. Und aus diesen Mehren der Dorfschaften ermittelte dann der Talrat, der Kumön Grand, das Mehren der Gerichtsgemeinde. Es gab das Referendum auch auf der Ebene der einzelnen Bünde. Darüber ist nicht sehr viel bekannt. Der Zehn-Gerichte-Bund hatte das Referendum spätestens seit den ersten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts eingeführt. In der Einleitung zum Erbrechtsgesetz von 1633 wird ausführlich über die Ratifizierung dieses Gesetzes durch die Gemeinden berichtet. Also damit wird eigentlich das Referendum innerhalb des Zehn-Gerichte-Bundes beschrieben. Ja, man kann sich fragen, ob das Referendum auf gesamtstaatlicher Ebene wirklich nötig war. War es wirklich unmöglich, eine einzige gesamtbündnerische Landsgemeinde abzuhalten? Es gab gewisse Anläufe dazu. Es gab allgemeine Standesversammlungen. Stand heißt ja so viel wie Staat. Im 18. Jahrhundert. Aber da war eigentlich der Ablauf der Strafgerichte, also eben Mobilisierung einzelner Gemeinden, Mannschaften der einzelnen Gemeinden durch den Fähnlilupf, kommen zusammen, bilden eine große Versammlung, die aber niemals wirklich sämtliche Gemeinden umfasst. Das erwähnt schon Simmler 1576, es gebe Fälle, da ein Concilium totius pene gentis convenit, Gelegenheiten, bei denen es angebracht ist, dass eine Versammlung sozusagen des ganzen Volkes stattfindet. Dazu hat dann Ganzoni den Einwand, auch im Rahmen von Strafgerichten oder bei der anschließenden Verabschiedung von Reformartikeln, auch da hätten die Abstimmungen nach den Gemeindefähnlein getrennt stattgefunden. Und dann gab es ja auch im Rahmen von Strafgerichten noch das Referendum, dass also die zurückbleibenden, an der Versammlung nicht beteiligten Fähnlein und Gemeinden mittels Referendum zu verschiedenen Phasen oder Punkten des Verfahrens befragt wurden, wie erwähnt. Ein kurzer Ausblick auf das 19. Jahrhundert, Verfassung von 1814. Da wurde das Referendum auf Verfassung, Staatsverträge und Gesetze beschränkt, also auf rechtssetzende Erlasse. Es gab kein Verwaltungsreferendum mehr. Also diese ganze Fülle von Fragen, von Materien des altbündnerischen Referendums gab es nun nicht mehr. Für Verfassungsänderungen waren nach Verfassung von 1814 war Zweidrittelsmehrheit der Gemeinden erforderlich. Und das war übrigens der Grund, dass sich die Annahme der neuen Kantonsverfassung 1854 so verzögerte. Diese Kantonsverfassung hätte ja einen Modernisierungsschub bringen sollen nach der Gründung des Schweizerischen Bundesstaates 1848. Aber zunächst waren nicht zwei Drittel der bündnerischen Gerichtsgemeinden bereit, sich selbst ihre eigene Souveränität aufzuheben. Denn darauf lief die neue Kantonsverfassung hinaus. Die Bünde Gerichtsgemeinden wurden offiziell aufgehoben. Das Gemeindemehr, die Gemeindesouveränität wurde ersetzt durch das Volksmehr, die Volkssouveränität, wie gemäß der Schweizerischen Bundesverfassung verlangt. Ja, von Dr. Rocker wurde auch schon erwähnt, die Verfassung von 1880 hat dann neben dem obligatorischen Referendum auch die Gesetzesinitiative und die Verfassungsinitiative verankert. In der geltenden Kantonsverfassung gibt es ein obligatorisches Referendum für Verfassungsänderungen und für ein Finanzreferendum für größere einmalige Ausgaben über 10 Millionen und wiederkehrende Ausgaben über 1 Million. Und ein fakultatives Referendum auf Verlangen von 1500 Stimmbürgern oder einem Zehntel der Gemeinden für den Erlass für die Änderung von Gesetzen oder das kleine Finanzreferendum für einmalige Ausgaben bis zu 1 Million, wiederkehrende Ausgaben bis zu 300.000. Also, ich denke, hier haben wir also die Möglichkeit der Gemeinden, das Referendum zu ergreifen. Ein Zehntel der Gemeinden kann das Referendum ergreifen. Es ist aber trotzdem eigentlich nicht ein Gemeindereferendum nach dem alten Verständnis des Begriffs, das ja doch eine Volksabstimmung ist, die durchgeführt wird und natürlich nach den Einzelstimmen entschieden wird. Ich schließe ab mit einigen Versuchen, das Referendum, das altbündnerische Referendum zu würdigen. Es waren Rechtshistoriker, Juristen, die das gemacht haben. Der mehrmals zitierte Rudolf Ganzoni in seiner Dissertation Beiträge zur Kenntnis des bündnerischen Referendums bezeichnet das Referendum als Symbol der bündnerischen Demokratie, als der eigentliche Angelpunkt aller bündnerischen Verfassungen. Wie ein roter Faden durchzieht das Referendum in der späteren Zeit, also ab dem späten 16. Jahrhundert, Staatsrecht und Staatsleben des bündnerischen Freistaats. Wie wir es im Gesamtstaate finden, so finden wir es in den einzelnen Bünden, hier und da selbst in den Gerichten. Oder ein Zitat von Peter Liever. Er war Anwalt und Politiker in Verden, Regierungsrat, wie übrigens auch Ganzoni, dann Professor für Rechtswissenschaft an der ETH Zürich und schließlich für Rechtsgeschichte an der Uni Bern. Er verfasste 1933 einen magistralen Aufsatz »Die staatliche Entwicklung im alten Graubünden«. Und da schrieb er, es konnte vom Bundestag keine Frage entschieden werden, ohne dass die einzelnen Gemeinden zu ihr Stellung genommen hätten. Jeder Beschluss, der nicht schon durch die Instruktionen der Gemeinden gedeckt war, wurde dem Gemeindereferendum unterstellt, musste also den Gemeinden zur Abstimmung vorgelegt werden. Das ist doch ziemlich emphatisch formuliert, also so absolut funktionierte es eben nicht. Besonders in den früheren Zeitabschnitten noch im 16. Jahrhundert und auch im 17. Jahrhundert. Es wurde längst nicht jeder Beschluss der Behörden, also der Häupter bzw. des Bundestags, dann auch dem Referendum unterstellt. Das altbündnerische Referendum war Zitat lieber, ein obligatorisches Referendum mit dem denkbar umfassendsten Anwendungsgebiet, nicht bloß ein Gesetzes- oder Verordnungsreferendum. Und dies trifft nun wirklich zu, wenn man eben an all die möglichen Fragen denkt, die dem Referendum unterstellt wurden. Und er resümiert lieber, der Freistaat Gemeiner Dreibünde war deshalb eine Gemeindenreferendumsdemokratie, in einem Wort. Vielen Dank.